Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Der Predigttext, der uns für heute verordnet ist, steht im Kolosserbrief, Kapitel 2. Mit Christus seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, der Herr ist mein Hirte, gehört mit zu den schwersten Worten der Bibel. Das klingt so leicht, wiegt aber schwer. Manchmal ist ein leicht zu verstehendes Wort der Bibel sehr schwer. Und manchmal ist auch Schweres leicht. Wie heute unser Predigtwort. Unser Predigtwort, das kommt so ganz schwergewichtig daher. Und manche unter euch hatten beim Zuhören so angestrengte, konzentrierte Falten auf der Stirn. Da war nämlich von begraben durch die Taufe, Auferstehung durch Glauben, Kraft Gottes, Todsein in Sünden, Unbeschnittenheit des Fleisches die Rede und von Macht und Mächten und Gewalten. Und beim Lesen, vielleicht sogar noch mehr beim Hören, da schwirrt einem der Kopf ein bisschen. Und ein Gedanke setzt sich fest, oh Mann, ist das ein schon schwerer Text. Ist er nicht. Stellt euch vor, dieser Text heute ist ein Haus. Und ein Haus tatsächlich ist schwer, x Tonnen schwer. Es ist teuer und groß. Ein Haus ist ein riesiger Steinblock. Sagen wir mal 12 mal 14 Meter. Und so in diesem Sinne, so richtig wie ein großes Haus, steht dieser Bibeltext jetzt vor uns. Und das Entscheidende ist, wie stehen wir davor? Wir sollen diesen Koloss weder heben, noch wegtragen oder bezahlen. Meine Predigt dazu ist so etwas wie eine Schlüsselübergabe. Ich habe den Auftrag mit dem Hinweis, das Haus gehört dir. Und dieses Bild ist nicht einfach ein Vergleich, sondern mit den Worten der Heiligen Schrift ist es tatsächlich so, sie gehören dir und mir. Es sind Gottes Worte an uns, Zusagen, die gelten, so etwas wie Bürgschaften, Urkunden, mit Rechtskraft. Und unser Abschnitt hier, das ist so etwas wie, wir würden sagen, die Eintragung ins Grundbuch des Lebens. Und das Bild vom Haus ist deshalb sehr naheliegend, weil es hier um das Wohn- und Bleiberecht jedes Christen geht. Das wird ihm zugesprochen. Hier ist die Rede von Erbe und Heimat. Manche unter uns wissen das, die meisten ahnen es, wie mühsam, ja manchmal sogar unmöglich das ist für einen Otto-Normalverbraucher, sich den Traum vom eigenen Haus zu erfüllen. Also die Bürokratie, das ist so ähnlich wie das Himalaya-Gebirge, das Geld, wie der Mount Everest, das schaffen nur ein paar, nicht so viele. In so einer komplizierten Situation stehen wir heute, wie gesagt, nicht. Denn es ist nicht vom Anfang, sondern vom Abschluss des Hausbaus hier die Rede. Heimat im Glauben Wohnrecht bei Gott, alles schlüsselfertig. Und Schlüsselübergabe ist ja schön, ja sogar feierlich, festlich. Und deshalb ist dieser schwere Text ganz leicht. Er sagt uns praktisch nur drei Worte. Lebe, lobe, liebe. Wir bleiben nochmal beim Bild vom Haus. Vom Grundbucheintrag bis zur Finanzierung ist alles erledigt und nun zieh ein in das Haus deines Glaubens. Richte dich ein, wohne. Das erste, lebe. Du sollst leben. Das ist der ausdrückliche Wille Gottes und er ist besiegelt durch die Taufe. In seiner Taufe hat jeder einen Anteil vom Heilswerk Christi bekommen. Nicht alles, aber seinen Anteil. Heilswerk, damit ist gemeint der Tod Jesu als Preis für die Sünden und die Auferstehung Jesu als Türöffner zum ewigen Leben. Das ist das Heilswerk. Und mein Anteil an diesem ganzen großen Heilswerk Jesu ist sozusagen, wenn es um den Tod Jesu geht, immerhin die Vergebung meiner Sünden. Das ist mein Anteil. Und der andere Anteil an der Auferstehung Jesu ist meine Auferstehung. Ist Jesus ins ewige Leben gekommen, dann wird er mich schon dort mit hinziehen. Aber so wie der Grundbucheintrag nicht das Haus ist, ist auch die Taufe nicht das ewige Leben. Sondern die Taufe, das ist die Rechtsgrundlage vor Gott für mein Bleiberecht, Heimatrecht, Hausrecht in Gottes neuer Welt. Paulus drückt das hier so aus: Mit Christus seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Lebe, lebe aus Glauben. Und lobe. Lebe und lobe. Wir bleiben beim Hausbild. So, wir nehmen den Schlüssel, haben wir bekommen, schließen hinter uns ab, ziehen alle Vorhänge zu, essen und trinken nichts, sondern legen uns nur auf die Couch und wissen nicht aus noch ein vor den großen Sorgen. Wie sollen wir denn bloß mit der großen Verantwortung fertig werden? Ein Haus, der Garten, die Obstbäume, Abwassergebühren, Steuern, sauber machen, kochen. Du meine Güte. Ihr Lieben, das Leben hat mit Loben zu tun. Unser Leben soll ein Fest sein, kein Sorgenlied. Es soll ein Loblied auf Jesus sein, denn Loben bringt Leben ins Leben. Und unser Glaubenshaus will vom Geist des Lobens und der Dankbarkeit erfüllt sein. Also Vorhänge auf, Frühlingssonne rein, Nachbarn einladen, Schatzsuche mit Kindern, abends Feuer, grillen, Gitarre, singen, freuen. Ein Fest, vor allem wahre Freude auf dem Fest, Freude des Lebens, hat immer mit geklärten Beziehungen zu tun, und zwar ausschließlich mit geklärten Beziehungen. Und der Glaube beginnt sich dort zu freuen, singt dort sein Lied, sein Loblied, wo sich Vergebung vollzieht. Gott, mein himmlischer Vater, hat mir in Jesus vollkommen vergeben. Und jetzt öffne die Fenster deiner Seele, du träge Seele, und juble den anbrechenden Tag zu. Ja, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. An diesen prophetischen Text aus Psalm 103 mag Paulus gedacht haben, als er seine Kolosser zum Gotteslob ermuntern will und schreibt: Ihr hat euch doch mit Jesus lebendig gemacht, die ihr tot wart in Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. und hat uns vergeben alle Sünden. Alle bedeutet im Deutschen alle. Alle Sünden sind uns vergeben. Also lebe und lobe. Nirgendwo im Neuen Testament wird Glaube als Gottesbeziehung beschrieben, sondern immer als Gottes- und Menschenbeziehung. Das Kreuz, unser Zeichen, drückt das schlicht und unmissverständlich aus. Der senkrechte Balken steht für die Verbindung mit Gott und Mensch und der waagerechte deutet auf das Miteinander zwischen uns. Und nimmt man einen von diesen beiden Balken weg, wird aus dem Kreuz ein Strich. Und dahin soll der Glaube ja nicht kommen. Und so weist uns unser Predigtwort von oben nach unten und sagt, lebe. Und es weist uns von unten nach oben und sagt, lobe. Und es weist es uns nach rechts und links und sagt, liebe. Genauso wie uns Gottes Liebe zugänglich wird durch Vergebung, genauso ist das auch bei der Nächstenliebe. Wir sollen ja gar keine Giganten, seelische Giganten von Freundschaft und Sympathie sein. Das kann ich nicht in der Bibel lesen. Sondern wir sollen schlicht und einfach unserem Mitmenschen geben, was ihm zusteht, ihm sozusagen gerecht werden, wie Gott uns gerecht wird. Wir sollen ihm geben, was ihm zusteht, nämlich Vergebung. Das steht meinem Mitmenschen zu. Unversöhnlichkeit steht uns nicht zu. Das ist nicht unser Recht. Wir sind keine Richter. Denn Unversöhnlichkeit ist ein Urteil. Und auf dem Stuhl des Urteils sitzt alleine Gott. Es sei denn, einer will sein wie Gott. Unversöhnlichkeit ist Amtsanmaßung. Und wir Christen haben ein Amt, das Amt der Versöhnung. Und dieses Amt beinhaltet das Recht und die Pflicht. Das Recht und die Pflicht auf Vergebung. Dem Mitmenschen seine Fehler und seine Sünden und seine Laxheiten und all dieses Zeug vergeben. Und diese Zumutung, das wird uns zugemutet, nennt die Bibel Nächstenliebe. Und der Grund, die Motivation solchen Handelns in Wort und Tat, der liegt nicht in uns. Da sind wir charakterlich nicht dafür prädestiniert. Aber es braucht dazu zur Vergebung weder besondere menschliche Größe, noch braucht es ein besonderes Gutsein. Das braucht es alles zur Vergebung nicht. Sonst könnten es ja manche gar nicht. Die Vergebung braucht nur unsere Einwilligung. Ja, ich vergebe. Und über allem, was ist, ja, ich habe vergeben. Und zwar, weil Jesus unseren Schuldbrief getilgt und ans Kreuz geheftet hat. Er hat sozusagen für uns alle Forderungen, die auch gegen uns waren vor Gott, durchgestrichen, erfüllt. Und deshalb sollen wir die Schuldbriefe, die wir im Herzen tragen gegen andere oder manchmal auch in den Händen, die sollen wir auch zu Jesus ans Kreuz heften. Es sei denn, wir wollen mit Gott über die Schuld anderer Menschen verhandeln, wie schwer diese Schuld sei und wie schlimm und so weiter. Aber dann, wenn wir das tun, wird Gott auch mit uns über unsere Schuld verhandeln und das dürfte nicht gut ausgehen. Paulus begründet die Pflicht zur Vergebung und Nächstenliebe so. Jesus hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Klammer auf. Und genauso sollt ihr es tun, wie Jesus es tat. So, das war's. Noch ein Nachsatz. Sollte euch heute jemand fragen, was hat denn der Pfarrer heute in der Predigt gesagt, kannst du ihm getrost sagen, der hat gesagt, Lebe, lobe, liebe. Und vielleicht schüttelt dann dein Gegenüber den Kopf und sagt, also der Pfarrer macht sich ja ganz schön einfach, he? Lebe, lobe, liebe. Nein, nicht ich, sondern Jesus hat es uns leicht gemacht. Er ist der wahre Grund, warum wir leben, loben und lieben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.